11 Trainer in der Bundesliga sind noch nicht einmal ein Jahr im Amt. In der laufenden Saison wurden schon 2 Trainer entlassen. Deshalb sprechen wir in der neuen Ausgabe dann, die jetzt der Transfermarkt-Podcast, über die Bundesliga-Coaches und ranken die in 5 Kategorien. Mein Name ist Fabian Kloneros und neben mir ist wie gewohnt Lennart Genz.
Schönen guten Tag.
Zu Beginn vielleicht, dein Verein ist dafür verantwortlich, dass Leverkusen und Gladbach ihre Trainer nach dem 2. bzw. 3. Spieltag schon entlassen haben. Hast du damit vor der Saison gerechnet? Logisch, oder?
Also einerseits ja, und ich würde sagen, Julian Schuster muss ich schon mal warm anziehen, weil am Wochenende geht's gegen Freiburg und ich glaube, das wird der nächste sein. Nein, Spaß beiseite. Hätte ich natürlich nicht gedacht, gerade bei Ten Hag nicht. Also hatten wir jetzt ja auch schon in der einen Podcast-Folge drüber gesprochen, dass das durchaus überraschend kam. Und ja gut, bei Seoane kam es nicht ganz so überraschend. Da war ja zumindest schon im Sommer klar, dass er bisher nicht die allerbeste Figur abgegeben hat. Aber dass es so schnell geht, hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht.
Dann nochmal ein Fun-Fact zum Start, vielleicht nochmal vorweg. Heidenheims Trainer Frank Schmidt ist länger im Amt als alle anderen Trainer in der Bundesliga zusammen. Das war mir bis vor kurzem auch noch nicht so bewusst. Es sind insgesamt 4 Jahre mehr Amtszeit. Durch die Entlassung von Seoane ist da natürlich ein bisschen mehr Diskrepanz aufgekommen. Lass uns mal direkt starten. Vorweg vielleicht die 5 Kategorien, in die wir die Trainer einordnen, sind folgende. Weltklasse, nationales Topniveau, Durchschnitt, muss sich in der Bundesliga noch beweisen und Kurzvorauswurf.
Oder die letzte Kategorie zumindest, so den würden wir aktuell vielleicht gerade rauswerfen, weil Kurzvorauswurf ist zumindest aktuell gerade keiner.
Dann fangen wir mal mit dem an, der die kürzeste Amtszeit bis jetzt hat, und zwar beim Stand der Aufnahme 2 Tage. Eugen Polanski, 39 Jahre alt, hat erstmal auf Interimsebene von dem eben schon angesprochenen Seoane übernommen, darf sich jetzt aber Hoffnung machen, doch länger zu bleiben. Laut Wirkus soll er ein Trainertalent sein, hat ja bei Gladbach von Rose gelernt und als Spieler war unter Nagelsmann und Tuchel aktiv. Aber ich denke mal, es ist trotzdem logisch, dass man ihn erstmal in die Kategorie muss sich in der Bundesliga erstmal noch beweisen packt.
Ja, also alles andere wäre komisch, aber ich glaube tatsächlich echt, dass wir es da mit einem Trainer zu tun haben, der, ich weiß jetzt nicht, ob er die Chance jetzt direkt bei Gladbach bekommen wird, auch noch länger als jetzt 1, 2, 3, 4 Spiele zu machen. Aber ich glaube schon, dass wir von dem Namen auf jeden Fall noch was hören werden. Wer hat jetzt insgesamt 3 Jahre schon die U23 von Borussia Mönchengladbach trainiert, ist da auch immerhin schon einmal Dritter geworden in der Regionalliga, hat da schon Spieler trainiert wie Rocco Reitz, Lukas Ulrich, Luca Netz oder auch Chiaro Dia. Ist halt ein Trainer, der sehr, sehr klare Prinzipien hat, zumindest sagt das Roland Wirkus, die unabhängig vom System auch greifen. Also er hat eine klare Idee vom Fußball und die will er den Spielern konsequent vermitteln. Ich bin gespannt auf Polanski in Gladbach. Er soll jetzt erstmal die ersten 2, 3 Spiele bekommen. Gleichzeitig hat Gladbach aber auch betont, dass sie den Trainermarkt sondieren und dass es durchaus möglich ist, dass jemand anderes kommt. Aber sollte Polanski direkt am Wochenende gewinnen, dann hätte er schon mal ganz gute Karten, denke ich, hier auch längerfristig zu bleiben. Aber was die Kategorie angeht, ist logisch, muss ich erstmal beweisen.
Ich finde das so witzig, wenn ich an Eugen Polanski denke, so an den Spieler Eugen Polanski. Ich hätte mir nie als Trainer irgendwie vorstellen können. Und dass auch jetzt so über ihn gesprochen wird, quasi, dass es ein Trainertalent sein soll. Man denkt ja immer bei Trainertalenten an ehemalige Spieler, die auch richtig, richtig gut waren. Nichts gegen Eugen Polanski. Ja. Aber das will bei mir so noch nicht richtig zusammenfinden. Aber ich lasse mich da gerne überraschen.
Immerhin, also er war ja so ein Mittelfeldstratege im weitesten Sinne. Er war schon auch so ein relativ aggressiver Stratege.
Also Stratege ist aber noch sehr nett ausgedrückt.
Natürlich, aber so vom Spielstil natürlich schon so. Ich glaube, wenn du im Mittelfeldzentrum als Spieler aktiv warst, dann hast du grundsätzlich so ein ganz gutes Verständnis so für alles, was auf dem Platz passiert. Anders als vielleicht ein Stürmer, der wartet, bis vorne die Bälle bei ihm ankommen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das durchaus so ist, dass er von Taktik und allem, was dazugehört, relativ viel Ahnung hat. Gerade wenn man eben die Trainer sich mal vor Augen führt, unter denen er gespielt hat, allein schon Nagelsmann und Tuchel, da nimmt man, glaube ich, schon einiges mit.
Wir gehen natürlich neutral an die Sache und wünschen ihm da natürlich sehr viel Erfolg. Er hat ja auch schon gegen unsere beiden Vereine gespielt, deshalb
eben. Ist es
ja.
Also mindestens mal 17 Spiele kann er jetzt richtig durchstarten. Nee, 16 müssen es sein, ja.
14, weil der HSV hatte Gladbach am ersten Spieltag. Aber das ist jetzt Nebensache. Wir gehen mal lieber einen Trainer weiter. Und da finde ich es zum Beispiel jetzt schon mal ganz, ganz schwierig. Wir gehen zu Frank Schmidt. Den haben wir auch schon angesprochen eben. Der ist seit 18 Jahren Trainer in Heidenheim. Über 700 Spiele an der Seitenlinie als Trainer. Ein Punkteschnitt von 1,63. Hat Heidenheim, wie gesagt, in die Bundesliga geführt. Dann sogar noch für die Conference League qualifiziert. Und ich glaube, da muss man jetzt schon differenzieren. Für Heidenheim ist er, glaube ich, Weltklasse. Da gibt es, glaube ich, keinen besseren Trainer. So wie Grifo für Freiburg Weltklasse ist, aber halt für andere Vereine nicht, ist Schmidt halt, glaube ich, für Heidenheim Weltklasse. Aber er ist generell jetzt, würde ich sagen, halt auch kein Trainer auf nationalem Top-Niveau. Er ist für mich halt im höheren durchschnittlichen Bereich. Also das, was er macht, macht er gut, aber er entwickelt jetzt nicht Spieler großartig nochmal super weiter, wo ich sage, das das würde ihn jetzt in die Kategorie nationaler Top-Trainer bringen. Das würde für mich irgendwie nicht wirklich passen. Auch wenn er, wie gesagt, super sympathisch und für Heidenheim Weltklasse, aber er ist für mich kein Trainer mit nationalem Top-Niveau.
Ich habe ihn tatsächlich trotzdem in nationales Top-Niveau gepackt. Und zwar genau aus dem Grund, dass ich irgendwie das Gefühl habe, er hat halt mit dem Spielermaterial, was er halt zur Verfügung hat, und das seit jetzt dann eben 18 Jahren, immer eigentlich das Maximum rausgeholt. So, die letzte Saison muss man vielleicht ein bisschen ausklammern, aber da hatten sie eben auch die Doppelbelastung, was gerade in Heidenheim natürlich nochmal was anderes ist. Und auch diese Saison wird auf jeden Fall schwierig, so, das steht ja gar nicht zur Debatte. Aber das liegt halt eben größtenteils einfach an dem ihm zur Verfügung gestellten Potenzial. Und daraus holt er halt einfach seit Jahren oder jetzt fast schon seit Jahrzehnten das Maximum raus. Und das ist halt eben für mich dann was, wo ich sage, das können nicht viele andere Bundesliga-Trainer von sich bei ihren Vereinen sagen. Und deswegen ist Schmidt für mich über einigen oder fast allen anderen Trainern in der Bundesliga, was das Niveau des reinen Trainerseins angeht. Und deswegen für mich nationales Top-Niveau. Bin ich aber übrigens auch schon mal jetzt, können wir gleich mal sagen, sehr gespannt, was die Zuhörer und Zuhörerinnen dazu schreiben. Weil, also das ist, glaube ich, mit die schwierigste Kategorie, weil Durchschnitt klingt viel zu hart für das, was Frank Schmidt macht.
Genau.
Aber ich verstehe auch deinen Ansatz, dass er irgendwie, dadurch, dass er ja auch noch nicht so lange in der Bundesliga ist und halt auch jetzt ja wieder gegen den Abstieg spielt, dass man ihn nicht irgendwie so ganz nach oben schieben kann, verstehe ich schon auch.
Also ich verstehe auch deine Argumentation. Ich finde es irgendwie nur so, also man kann ihm halt nicht vorwerfen, dass er nicht super Fußball spielen lässt, weil das ist mit dem Spielermaterial halt schwierig. Aber irgendwie will ich das halt auch einem Trainer eigentlich vorwerfen, weil wir kommen noch, finde ich, zu einem Trainer ganz am Ende, der auch mit verhältnismäßig schwächerem Spielermaterial das hinkriegt, da einen spielerischen Ansatz zu pflegen. Und deshalb habe ich ihn zum Beispiel eine Stufe höher gepackt als einen Frank Schmidt. Wie gesagt, schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin da auch sehr, sehr gespannt.
Ich finde diese Diskussion eh interessant. Da habe ich nämlich auch später noch dieses spielerische Ansatz. Muss das sein? Weil ich bin auch immer ein Riesenfan davon, wenn ein Trainer seiner Mannschaft diesen, weil da ist ja auch dann der Ansatz oder die Handschrift des Trainers am deutlichsten zu erkennen, wenn du deiner Mannschaft einen spielerischen Ansatz vermittelst. So, dann lässt es sich immer leichter, auch die Arbeit des Trainers zu beurteilen. Aber es gibt eben auch Trainer, die über andere Tugenden kommen und nicht unbedingt über Ballbesitz und 100 Pässe. So, auch das hat ja seine Berechtigung.
Du kannst es jemand eigentlich nicht vorwerfen, so deshalb.
Nee, genau. Das aber auch später noch. Also ich mag auch Trainer immer lieber, die auf viel Ballbesitz gehen und irgendwie dadurch natürlich dann auch ja zeigen, dass sie irgendwie dem Spiel so ihren Stempel aufdrücken können. Aber wenn du halt als Trainer einfach über viele Emotionen, über gutes Defensivverhalten kommst, hat das auch absolut seine Berechtigung und das muss man ja irgendwie dann auch respektieren. Aber da kommen wir spätestens in 4 Trainern, glaube ich, nochmal genauer dazu. Aber erstmal kommen wir nämlich zu einem Trainer, wo wir jetzt, glaube ich, schon mal auseinandergehen.
Ich wollte nochmal sagen, bezüglich Frank Schmidt nochmal, da wäre für mich, glaube ich, so eine Kategorie zwischen Durchschnitt und nationales Topniveau wäre für mich perfekt.
Ja.
Weil Durchschnitt klingt halt zu hart, aber für mich klingt nationales Topniveau zu hoch. Aber wie gesagt, schreibt ihr auch mal in die Kommentare und ich bin jetzt gespannt, wo du, wenn du schon sagst, wir sind wahrscheinlich anderer Meinung, da habe ich, glaube ich, so eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte. Wir sprechen über Merlin Polzin. Für mich als HSV-Fan hat er sich natürlich eh schon mit dem Aufstieg unsterblich gemacht, aber jetzt gibt's halt die erste schwere Phase, logischerweise. Der Saisonstart, alles andere als gut gelaufen, wobei man da nochmal sagen muss, das Einzige, was eigentlich nicht gut gelaufen ist, ist das Derby. Wenn du auswärts einen Punkt in Gladbach holst, als Aufstiegsmannschaft sage ich, ist es okay. Der Auftritt erster Halbzeit in München ist eine absolute Katastrophe, verlierst halt aber da trotzdem, wo jeder mit rechnet. Deshalb finde ich das teilweise ein Spiel ein bisschen zu hart, aber man muss ihm vorwerfen lassen, er ändert das System auf einmal, macht da wilde Sachen. Das ist jetzt die Frage, ist er schon so weit, dass er sagt, er kann einen Fehler eingestehen und sagen, also vielleicht einen Fehler eingestehen und sagen, ich gehe wieder auf eine Viererkette, ich lasse es bei einer Dreierkette. Das entscheidet sich halt jetzt in den nächsten Spielen, ob er das Bundesliga-Niveau noch weiter beweisen darf und muss. Oder, wie wenn ich jetzt dich schon sehe, er kurz vor dem Rauswurf steht, wo du sagst, den würde ich rausschmeißen. Wenn du so nickst, glaube ich, ist das die Kategorie, die du ihn reingeringt hast.
Ja, absolut. Also bei mir ist es ganz klar, würde ich rauswerfen und zwar einerseits natürlich, so wie du es schon sagst, weil er jetzt am Anfang der Saison Fehler begangen hat. Auf der anderen Seite aber auch, weil ich halt überhaupt, also ich verstehe diesen Ansatz überhaupt nicht von ihm, dass er jetzt sagt, wir sind in der Bundesliga, wir müssen uns auf einmal hinten reinstellen. Wir müssen auf einmal mauern. Wir müssen auf einmal, ja, so dieses Spielerische, was ja in der zweiten Liga ganz gut funktioniert hat. Und in der Bundesliga hast du meiner Meinung nach eigentlich auch, wenn du nicht die Qualität hast, aber da geben die Mannschaften eigentlich eher sogar noch mehr Platz und stellen sich nicht so hinten rein. Das heißt, du kannst eigentlich genau diese Qualitäten, die der HSV in der zweiten Liga gezeigt hat, auch in der Bundesliga zeigen. Und dann, ja, mit dem vorhandenen Spielermaterial sich dann hinten reinzustellen, bin ich nicht so der Fan von. Gegen Gladbach hat es funktioniert. Da muss man aber ja auch wieder sagen, Gladbach hat jetzt ja auch Sejohane rausgeschmissen, weil es überhaupt nicht lief. Das heißt, da nur einen Punkt zu holen, ist dann fast schon wieder zu wenig, wenn du die Liga halten willst, gegen ein komplett angeschlagenes Borussia Mönchengladbach. So, dann verlierst du das Derby, was eigentlich auch, da kannst du nicht sagen, es ist nur das Derby, sondern das ist eine Derby-Niederlage, Punkt. Eine von vier. Und die anderen drei werden schwer genug. So, und dann hast du halt eben gegen Bayern einen komplett bodenlosen Auftritt und die, über das Pokalspiel brauchen wir auch nicht reden. Also bis jetzt sehe ich noch nicht so viel Gutes in der HSV-Saison. Und auch ansonsten, also wenn du, ich habe auch in meinen Notizen stehen, der ist halt eben der Aufstiegstrainer und hat deswegen so eine Art Legendenstatus in Hamburg und das kann ich auch komplett verstehen und ich check auch, dass alle HSV-Fans irgendwie aus so einer emotionalen Perspektive irgendwie immer noch so ein bisschen so die Hand über ihn halten, weil er eben der Aufstiegstrainer ist und weil er ja auch so ein Hamburger Jung ist und da würde ich, also verstehe ich schon, dass man sich da irgendwie gerade aus so einer emotionalen Ebene halt irgendwie ihn ja im Verein behalten will, aber rein was so das Trainer-Taktische angeht, ist das für mich nicht Bundesliga-reif.
So, ich muss ja mal kurz tief durchatmen. Ich möchte mich ganz klar von diesen vier Derby-Niederlagen distanzieren. Das werden nämlich nicht vier.
Okay, drei.
Das werden auch nicht drei. Unabhängig davon. Ich kann deine Argumentation so als halb Außenstehender schon nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob du die Doku gesehen hast zu Merlin Polzin,
ja,
beziehungsweise zum HSV-Aufstieg. Das hat mich sehr überrascht, weil ich nicht wusste, dass er auch so emotional und klar in der Kommunikation sein kann. Und ich finde, das Schlimmste, was der HSV jetzt wieder machen könnte, wäre in alte Muster von der letzten Bundesliga-Zeit zurückgehen und sagen, okay, nee, scheiße, nach drei Spielen hat es nicht geklappt oder nach vier, lass uns direkt wieder bitte den Trainer rausschmeißen. Und das ist das Schlimmste, meiner Meinung nach, was du machen kannst. Ja, er hat, meiner Meinung nach, bin ich völlig bei dir taktisch. Warum Dreier- bzw. Fünferkette? Weil spielerisch, zweite Liga war es gut, da hast du Gegner gehabt, die tief gestanden haben, hast du ja schon erklärt. Jetzt hast du in der ersten Liga mehrere Teams, die auch mitspielen wollen, du hast mehr Räume. Deshalb, den Fehler kreide ich ihm auch zu 100% an. Aber deshalb würde ich jetzt halt erstmal nochmal ganz klar abwarten, ob man ihn auch selber einsieht und wieder zur Viererkette geht. Oder halt diesen Fehler, ich weiß nicht, könnt ihr auch gerne in den Kommentar schreiben, ob das eurer Meinung nach auch ein Fehler ist, weiter begeht und sich halt nicht flexibel ist oder halt sagt, ja, das ziehen wir jetzt einfach so komplett durch. Weil ich glaube auch, es kann vielleicht trotzdem auch funktionieren. So, ich sag, gegen Bayern was im Endeffekt scheiße, ob du Viererkette oder Fünferkette spielst. So, das war einfach bodenlos von der Einstellung und an allem drum und dran. Und gegen Bayern verlierst du wahrscheinlich eh 9 von 10 Spielen. Nichtsdestotrotz, ich kann deine Argumentation verstehen. Aber für mich wäre es jetzt das völlig falsche Zeichen, da jetzt schon wieder in alte Muster zu verfallen, den Trainer rauszuschmeißen. Deshalb würde ich da sagen, lass ihn noch mal 2, 3, 4, 5 Spiele in Ruhe. Ich weiß, es ist immer schwierig, in Hamburg in Ruhe zu arbeiten. Aber ich würde einen Teufel tun, um da jetzt schon den Trainer zu entlassen.
Ich verstehe auch den Punkt, also dass ich, wenn der HSV jetzt den Trainer rausschmeißen würde, wäre ich auch der Erste, dem Finger drauf zeigen würde und sagen würde, ja, hier, guck mal, die haben wieder keine Geduld und so. Ich würde ihn wahrscheinlich jetzt aktuell auch noch nicht rausschmeißen, aber es ist halt in dieser Kategorie, ist er halt, also für mich ist er von den 18 Bundesliga-Trainern auf jeden Fall in der unteren Kategorie. Und wenn wir die nun mal aktuell so nennen, würde ich aktuell rausschmeißen, dann muss er halt bei mir dran glauben, dann ist das halt eben so.
Ich freue mich, wenn er und der ganze HSV dich eines Besseren belehrt, aber da müssen wir noch ein bisschen abwarten, denke ich mal. Lass uns mal weitergehen, weil sonst wird die Folge auf jeden Fall 2 Stunden gehen, wenn wir so weiter diskutieren. Was aber natürlich auch gut ist, wenn wir diskutieren. Wir gehen zu Bo Henriksen. Und auch den finde ich schwierig einzuranken. Seit 1,5 Jahren im Amt, 1,57 ist der Punkteschnitt. Mainz in die Conference League geführt, hat den höchsten Punkteschnitt aller Mainzer Trainer in der Bundesliga. Ich tue mich aber auch da schwer, ihn in die Kategorie nationales Topniveau zu packen. Gleicher Grund wie Frank Schmidt. Ich finde, das wird sich halt jetzt auch so ein bisschen herausstellen, wenn Mainz jetzt oder wenn er mit Mainz jetzt den nächsten Schritt gehen kann. Also trotz dieser Doppelbelastung weiter, sagen wir mal, um die ersten 9 Plätze mitspielt. Dann sage ich, dann kann er in die Kategorie nationales Topniveau. Solange es halt noch nicht passiert ist und jetzt genau das passiert, was bei vielen dann passiert, was bei Heidenheim passiert ist. Erstes Mal Doppelbelastung oder das erste Mal seit langer Zeit wieder eine Doppelbelastung und in der Liga geht's stark bergab. Dann bin ich Stand jetzt noch bei, er ist im oberen Durchschnitt, auch wenn ich mich da wieder schwer tue mit dem Wort Durchschnitt. Aber ich würde ihn wahrscheinlich wie Frank Schmidt in dieser Kategorie zwischen Durchschnitt und nationales Topniveau ranken. Aber da wir die Kategorie nicht haben, würde ich sagen, ist er oberer Durchschnitt.
Also packst du ihn bei dir bei Durchschnitt rein?
Ja.
Okay, da haben wir den nächsten Unterschied, weil ich habe ihn tatsächlich zu nationales Topniveau gepackt. Weil für mich holt Bo Henriksen seit 1,5 Jahren das absolute Maximum aus diesem Verein raus. Also wenn ich mir den Kader anschaue, jetzt habe ich mich letztes Jahr schon gefragt, wie konnten die das schaffen, da oben mitzuspielen? Weil der Kader ist jetzt gerade auch jetzt noch ohne Jonathan Burkhardt für mich absolut Mittelmaß, wenn überhaupt. So, und dass er es geschafft hat, mit dieser Mannschaft so lange oben mitzuspielen, das ist für mich zu 95% sein Verdienst, weil er hat fast alle Spieler, die aktuell im Mainz-Kader sind, besser gemacht. Er hat mit diesem Spielsystem es geschafft, die sogar zeitweise in Richtung Champions League zu bringen. Und wie du es eben schon gesagt hast, er hat den besten Punkteschnitt aller Mainz-Trainer und da waren immerhin Thomas Tuchel und Jürgen Klopp dabei. Da kann man nicht mal sagen, Mainz war ja damals Abstiegskandidat und jetzt nicht mehr, sondern doch, als Bo Henriksen gekommen ist, war auch Mainz 05 Abstiegskandidat. Und deswegen, das ist für mich ein ganz klares Zeichen dafür, dass er zu zum nationalen Top-Niveau dazugehört. Und klar, jetzt der Saisonstart, gerade punktemäßig war das jetzt bis jetzt noch nichts. Das wird wahrscheinlich auch daran liegen, weil schon mal so ein bisschen die Doppelbelastung im Hinterkopf ist. Und ja, aber ich hoffe einfach, dass sie, auch wenn mal ein paar Niederlagen am Stück noch dazukommen, an ihm festhalten, weil ich bin mir ziemlich sicher, er wird sie da auch wieder rausführen. Und wenn er es nicht machen wird, dann wird es wahrscheinlich auch kein anderer Trainer machen.
Ich habe heute einen guten Tag. Ich lasse mich überreden. Dann packen.
Musst du ja nicht. Wir haben ja zwei verschiedene Listen. Das ist ja alles okay. Aber wenn,
ja, aber
wenn meine Argumente so überzeugend sind, dann.
Ich habe sie auch. Das Gute ist, ich habe sie auch genannt eigentlich mit bester, höchster Punkteschnitt und sowas alles. Also deshalb, ja. Ich habe es nur anders eingeordnet. Deshalb, also kann ich mich mit anfreunden.
Gut.
Jetzt gehen wir aber, glaube ich, in der Kategorie auf jeden Fall weiter runter. Und zwar gehen wir zu Steffen Baumgart. Mit Köln hat er sich einmal fürs internationale Geschäft qualifiziert. Sonst waren die Spielzeiten in der Bundesliga, gelinde gesagt, jetzt nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Aktuell ist er für mich noch im unteren Durchschnitt anzusiedeln. Das ist aber ein Trainer auf lange Sicht, wo ich sagen könnte, da muss, kann er vielleicht auch mit einem Rauswurf rechnen.
Ich habe den bei, würde ich rauswerfen. Also er und Polzin, ich kann es ja jetzt schon sagen, sind die beiden Trainer, die ich unten habe. Da kommt auch kein anderer mehr dazu. Aber also ich weiß nicht, ich bin überhaupt kein Baumgart-Fan. Ich kann, also für mich ist diese Art und Weise einfach irgendwie mittlerweile so ein bisschen ausgelutscht. So klar, der ist bei Union Berlin, passt das wie die Faust aufs Auge. Natürlich mit diesen Emotionen, mit diesem Kämpferischen, irgendwie das passt. Ich verstehe auch, dass man als Union-Fan da Bock drauf hat, wenn Steffen Baumgart da an der Seitenlinie rumtobt, aber dass er das jetzt mittlerweile beim vierten Verein macht und ja, irgendwie bei jedem Verein aber wieder gesagt hat, dass das irgendwie ja sein Verein ist und dass er da immer hin wollte, sodass, ich weiß nicht, ich kaufe dem halt irgendwie keine Emotionen mehr ab und deswegen würde mich der als Spieler auch überhaupt nicht mehr kriegen und ich glaube auch, dass das bei Union nicht lange von Erfolg gekrönt sein wird und er maximal noch bis zum Winter dabei ist.
Du bist doch nur traurig, dass er nicht bei Werder war.
Ja, da bin ich sehr, sehr happy drüber. Also nochmal, so irgendwie das Positive, wie gesagt, er passt da gut hin. So, aber das Negative, ich traue ihm halt auch langfristig gesehen nicht zu, dass er aus dieser Mannschaft irgendwie was formen kann. Also das Maximale wäre für mich, dass er die zum Klassenerhalt bringt, aber auch dann habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass er über mehrere Jahre da irgendwie was aufbauen kann. Und das will ich irgendwie von einem Trainer haben. Und das habe ich bei ihm überhaupt nicht.
Das ist immer die Frage, was der Verein auch möchte, ne? Also ist es für den Verein fein, jedes Mal zu sagen, unser Ziel ist Klassenhalt oder sagen sie, wir wollen die nächsten zwei Jahre die Klasse halten und dann wollen wir weiter nach oben gucken. Das, also ich sag jetzt für das, was Union, glaube ich, jetzt möchte, Klasse halten, ist er noch gut. Wenn es dann darum geht, ja, die Mannschaft weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu gehen, sage ich auch, dann ist er nicht der richtige Mann. Deshalb habe ich ihn, wie gesagt, jetzt noch im unteren Durchschnitt, im gerade unteren Durchschnitt, kann aber auch absolut verstehen, wenn man sagt, er ist für mich jetzt schon kurz vorm Rauswurf. Ich sag, da ist er jetzt noch nicht, aber das ist für mich ein Trainerposten, wo auf jeden Fall, ja, der Trainer heiß am Wackeln ist.
Ja, ich hatte tatsächlich auch getippt, dass er der erste Trainer sein wird, der in dieser Saison entlassen wird. Da sind ihm jetzt leider schon zwei andere zuvorgekommen, aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass er so lange noch weitermachen wird.
Einer, der ganz frisch im Amt ist bei seinem Verein, ist Sandro Wagner. Als Co-Trainer bei der deutschen Nationalmannschaft, finde ich, hat er zu überzeugen gewusst. Bei seiner ersten Trainerstation in Unterhaching hat es überhaupt nicht funktioniert, aber das muss man ihm jetzt schon hoch anrechnen. Man hat jetzt schon, finde ich, einen Entwicklungsprozess bei ihm gesehen als Trainer und als Mensch. Und jetzt, finde ich, darf man gespannt sein, wie dieser in der Bundesliga weitergehen wird. Ich sag mal so, der Anfang des 3-0 gegen Freiburg, das hätte auch genauso in die andere Richtung gehen können. Danach gab es jetzt die Niederlage gegen Bayern und die Niederlage gegen St. Pauli. Natürlich, es ist jetzt, das ist weder jetzt gerade nationales Topniveau noch Durchschnitt noch Weltklasse, noch er steht kurz vorm Rauswurf. Das ist das Klassische. Das hat jetzt halt drei Spiele auf Bundesliga-Ebene gemacht. Der muss sich da in der Kategorie erstmal beweisen.
Und da sind wir genau bei einem dieser Trainer, worauf ich am Anfang hinaus wollte. So, das ist jetzt ja auch keiner, der mit 80% Ballbesitz jetzt um die Ecke kommt und dir sagt, er will dem Spiel seinen Stempel aufdrücken, sondern sein Spiel, das sagt er ja auch selber, ist halt geprägt von sehr viel Intensität, auch hohem Pressing dann und schnellem Umschalten. Und das ist ja auch eine valide Taktik. Und ich weiß einfach jetzt schon wieder, wenn Werder gegen Augsburg spielen wird, dann werde ich es hassen. Weil Sandro Wagner wird die da an der Seitenlinie halt nach vorne peitschen und eben das machen, was bei Steffen Baumgart mittlerweile ein bisschen ausgelutscht ist. Aber er wird es halt wahrscheinlich machen. Und ja, die werden dann 20% Ballbesitz haben, 3 Torschüsse, genauso wie gegen Freiburg auch. Das war Effizienz pur. Und das wird halt eklig sein. Und auch, dass sie sich nach einem 0-3 gegen Bayern nicht hängen lassen und das 4.-5. kassieren, sondern sich nochmal zurückkämpfen. Auch das ist dann halt wieder typisch Augsburg. So, und ich habe ihn auch bei Muss ich noch beweisen, auf jeden Fall. Also da will ich jetzt gar nicht gegen anreden, aber ich sehe die Ansätze, glaube ich, aktuell auch noch ein bisschen besser, als du sie gesehen hast, weil das, was du gesagt hast, klang relativ negativ über das, was bis jetzt vom FC Augsburg kam diese Saison, oder?
War jetzt eigentlich nicht so gemeint. Also
okay.
Ich wollte jetzt nur, die Ergebnisse waren jetzt vielleicht teilweise besser oder teilweise schlechter, als man das im ersten Moment sieht. So generell, wie gesagt, sein Entwicklungsprozess finde ich gut. Ich bin jetzt halt schon gespannt. Also er hat ja schon, ich will nicht sagen, einen Hype ausgelöst in Augsburg.
Ja, das war schon. Das hätte ich auch bei mir stehen, dass es ein Hype war.
Ja, gut. Also das ist nicht, das war zu keinem Zeitpunkt negativ jetzt gemeint zu ihm. Also
okay, ja. Ich glaube halt schon, dass das eine solide Saison bei Augsburg wird. Ich habe sogar bei mir stehen, ich bin gespannt, ob sie sogar in Richtung Europa schielen können.
Ah, nee.
das glaube ich auch nicht, weil der Kader nicht gut genug ist, aber ich glaube trotzdem, dass Wagner den Kader nah ans Maximum kriegen kann und die jetzt zumindest mal keine großen Abstiegssorgen dieses Jahr haben werden.
Da gehe ich mit. Die werden keine großen Abstiegssorgen haben, aber ich glaube, mehr wird da nicht bei rumkommen. Mehr bei rumkommen soll aber beim VfB Stuttgart mit Sebastian Hoeneß. Und du hattest ja am Anfang gesagt, wir haben ein paar Unterschiede, weil wir uns ja die Vorbereitung, ich habe dir meine Vorbereitung geschickt, deshalb kann ich mir vorstellen, dass du da auch was anderes gemacht hast als ich. Es ist der erste Trainer, wo ich jetzt sage, den ranken wir jetzt wieder höher ein als alle bisher genannten. Und zwar ist der für mich auf nationalem Top-Niveau, da aber relativ weit oben. Mit Stuttgart natürlich sehr, sehr starke Leistung gezeigt, vom Abstieg gerettet in der Relegation, im darauffolgenden Jahr Vizemeister geworden und die Champions League geführt, den Verein maximal stabilisiert, gab viele Gerüchte um Interessenten von anderen Vereinen, Leverkusen und Co., ist jetzt bei Stuttgart geblieben, hatte letztes Jahr so eine, ich will nicht sagen eine kleine Downphase, aber es war wieder klassisch Doppelbelastung, das erste Mal seit langer Zeit, man ist trotzdem in der oberen Tabellenhälfte gelandet, hat den Pokal gewonnen. Jetzt, wenn ich es jetzt schon so sage, weiß ich schon, dass du jetzt gleich sagst, das ist den packe ich in die Kategorie Weltklasse, würde ich noch nicht machen. Ist irgendwie, dafür reicht es für mich dann doch nicht, dass man sagt, man muss in die Welt, er ist für mich ein Weltklasse-Trainer. Das ist für mich, das Wort Weltklasse ist so weit oben, da traue ich mich bei ihm noch nicht dran.
Du hast es schon vorweggenommen. Für mich ist Sebastian Hoeneß der aktuell beste Bundesliga-Trainer. Ich weiß nicht, ich liebe einfach seine Art, Fußball zu spielen. Also, wie gesagt, Weltklasse hast du schon vorweggenommen, ist komplett korrekt. Für mich ist es Weltklasse. Es ist halt die Frage, wie genau man Weltklasse definieren will. Also, es gibt halt nur, ja, 2-3 Hände voll internationale Top-Clubs, so. Und wenn du sagst, dass nur die Trainer da Weltklasse sind, ja, dann natürlich nicht, weil Stuttgart da nicht zugezählt. Aber der nächste Schritt für Hoeneß wäre für mich eigentlich nur noch Bayern oder halt ein internationaler Top-Club. Und das ist dann für mich ein Trainerprofil, bei dem ich sage, das gehört mit zu den Weltklasse-Trainerprofilen, auch wenn er diese Station noch nicht hat. Aber er leistet jetzt seit Jahren so gute Arbeit bei Stuttgart, dass er, wie gesagt, für mich der beste Bundesliga-Trainer ist und dementsprechend dann auch Weltklasse. So, also dieser Ballbesitzfußball mit halt einfach Wert auf gutem Kombinationsspiel, so, das macht so viel Spaß zuzuschauen. So, die sind vorletztes Jahr Vizemeister geworden. Letztes Jahr haben sie den Pokal geholt und halt auch, wenn sie in der Bundesliga dann mal eine schlechtere Phase hatten, was die Ergebnisse angeht, haben sie da aber trotzdem auch in den Spielen eigentlich fast immer überzeugt und waren fast immer die bessere Mannschaft und hatten auch wirklich sehr viel Pech. So, dann, wenn du dir die Spielerentwicklung anguckst, also egal, ob das ein Woltemade ist, ein Stiller, ein Mittelstädt, ein Leveling, ein Undaf, so, die haben alle unter Hoeneß ihren kompletten Peak erreicht und für mich ist genau das, was ein Weltklasse-Trainer ausmacht und das stellt er bei Stuttgart jetzt, ja, seit mehreren Jahren unter Beweis und deswegen ist er für mich Weltklasse.
Ich tue mich, wie gesagt, einfach nur mit dem Begriff Weltklasse schwer. Ich kann ja schon mal sagen, du hast ja gesagt, für dich ist es der beste Bundesliga-Trainer, ist er für mich auch, zu 100%.
Okay.
Aber ich tue mich trotzdem damit schwer, den Begriff Weltklasse zu nennen. Ich würde sagen, da nicht nationales Top-Niveau, sondern ich würde sagen, er hat internationales Top-Niveau, hat er schon. Aber er ist für mich...
Hätten wir unsere Kategorien vorher vielleicht nochmal ein bisschen besser benennen sollen.
Ja, ist für mich oder nochmal mehr, aber ich finde es schwierig, dann irgendwie 8 Kategorien zu nehmen, dann wird es irgendwie auch irgendwann unübersichtlich. Er ist für mich ganz oben auf nationalem Top-Niveau, wie gesagt, mit internationalem Top-Niveau, aber das, wie gesagt, der Begriff Weltklasse, den mag ich nicht so gerne, beziehungsweise würde ich da halt einfach noch nicht nennen. Da sind für mich halt nur ganz, ganz wenige Trainer drin, unabhängig davon, bei welchem Verein sie jetzt trainieren. Aber da kommt er für mich, wie gesagt, noch nicht hin, aber ist für mich auch der bisher oder der aktuell beste Bundesliga-Trainer. Wir gehen weiter zum SC Freiburg, zu Jürgen Schuster, der ja bekanntlicherweise ein sehr, sehr schweres Erbe antreten musste, und zwar das von Christian Streich. und hat dann in der ersten Saison direkt Freiburg fast in die Champions League geführt. Am letzten Spieltag hätten sie gegen Frankfurt gewonnen, wenn sie in der Champions League gewesen. Jetzt ist es die Europa League geworden, das ist ja auch für Freiburg ein voller Erfolg. Ist in der vergangenen Saison zum Trainer des Jahres gewählt worden. Nichtsdestotrotz finde ich es auch noch schwer, ihn auf nationales Topniveau zu packen. Ich finde, er hat in der Saison noch stark von den guten Einzelspielern profitiert. Also ein Ritz Doan hat da alles abgerissen. Ein Grifo war noch in Topform. Verteidigung ist bei Freiburg eh immer top, da mit Ginter, Lienert und Koda. Das ist, weiß ich nicht, wie viel da der Trainer Julian Schuster nochmal mit reingebracht hat. Deshalb, ich fand es eh schon überraschend, dass er zum Trainer des Jahres gewählt wurde. Ich packe ihn jetzt noch im Durchschnitt, da im oberen Bereich, aber ich würde ihn noch nicht auf nationales Topniveau packen.
Da bin ich tatsächlich komplett bei dir diesmal. Ich bin auch der Meinung, dass man Julian Schuster halt einfach noch, also dass man ihm ein großes Kompliment machen muss für die erste Saison, auf jeden Fall, ohne Frage.
Klar.
Dass er trotzdem deswegen jetzt noch nicht für mich halt eben zu diesem nationalen Topniveau dazugehört, finde ich, kann man auch genauso sagen. Weil du, also einerseits sind es natürlich große Fußstapfen, die er da getreten ist nach Christian Streich. Auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie auch ja so ein bisschen so ein gemachtes Nest, in das du dich reinsetzt, weil Freiburg ist halt irgendwie so ein bisschen die kleine Wohlfühloase der Bundesliga und wenn du da kommst, in auch eine Mannschaft, die ja keinen großen Umbruch dann noch in dem Sommer, bevor er gekommen ist, durchleben musste, sondern da war der Großteil der Spieler war vorher da, die kannten auch das System, so das ist, da war mehr oder weniger alles das Gleiche, so auch Schuster hat ja viel von Streich sich schon abgucken können, das heißt, das irgendwie war das so ein bisschen Streichleid einfach danach nochmal. So, ohne das, wie gesagt, irgendwie schmälern zu wollen, den Erfolg, den er hatte, weil auch das muss man erstmal schaffen. Trotzdem, wenn man jetzt Julian Schuster zum Beispiel nach Wolfsburg setzt oder den nach Augsburg setzt oder nach Mainz, dann weiß ich nicht, ob er da auch so erfolgreich wäre. So, und das ist einfach nur der Grund, warum ich glaube, dass man Julian Schuster als Trainer aktuell noch nicht zu sehr überbewerten sollte, weil er das halt, finde ich, erstmal A noch auch woanders nachweisen müsste, wo eben nicht dieser Stamm von Spielern schon länger da ist und weil ich irgendwie halt auch nicht unbedingt so diese große Weiterentwicklung gesehen habe, sondern eher so den Erhalt des Status quo, mehr oder weniger.
Bin ich, wie gesagt, auch völlig bei dir. Wir gehen jetzt zu deinem Verein, beziehungsweise zum Trainer von deinem Verein, zu Horst Steffen. Hat die SV Elversberg in die zweite Bundesliga geführt, dann ja sogar fast in die Bundesliga. Da ist man in der Relegation jetzt knapp gescheitert. Bei Werder, da hat man ja schon den Pokal aus unter Niederlage gegen Frankfurt gedacht, oh, das könnte eine schwierige Saison werden. Jetzt durch die Neuzugänge und Co. hat man sich da aber durch den Sieg jetzt auch schnell wieder stabilisiert. Ich sage, auf lange Sicht ist das absolut ein Trainer mit nationalem Topniveau. Zu 100%. Das hat er bei Elversberg schon gezeigt. Ja, du, ich habe kein Problem, was Positives über Bremen zu sagen.
Das überrascht mich jetzt. Ich habe hart versucht, nicht zu subjektiv an die Sache ranzugehen und ihn zu sehr durch die Werder-Brille zu betrachten, weil aktuell natürlich nach dem 4-0 jetzt ist der Hype-Train bei mir, also der ist nicht nur losgefahren, der ist schon weg. So, also das ist, ich musste mich da halt wirklich bremsen, dachte ich, und habe ihn deswegen halt auch einfach in muss ich noch beweisen gepackt, weil klar, die Ansätze jetzt beim 4-0 waren stark, aber du kannst irgendwie noch nicht richtig beurteilen, wie es in Bremen da jetzt weitergeht. So, also du hast es schon gesagt, bei Elversberg war es stark. In Bremen jetzt der Anfang ist auch vielversprechend. Deswegen, wenn wir uns in 2-3 Monaten sprechen, kann ich auch dann vielleicht dazu übergehen und sagen, er ist nationales Topniveau, hoffentlich. Aber dafür, dass er erst 3 Bundesligaspiele auf dem Buckel hat, ist es halt für mich noch zu früh, das zu sagen. Und gerade weil wir auch schon eben andere Trainer jetzt in Durchschnitt gepackt haben, so ein Julian Schuster zum Beispiel, da tue ich mich halt schwer, jetzt einen Horst Steffen nach der guten Saison bei Elversberg dann über ihn zu packen. Deswegen ist es für mich schon noch, muss ich beweisen.
Habe ich ja auch nicht gemacht. Also ich habe ja auch nur gesagt, dass er auf lange Sicht sicherlich einer ist, der auf nationalem Topniveau landet.
Aber das würdest du zum Beispiel Julian Schuster oder Sandro Wagner nicht zutrauen?
Ich traue es eher einem Horst Steffen zu als den beiden. Weil er schon
krass. Okay, ja.
Mit Elversberg einfach, ich sag mal, er ist halt einfach schon länger da und du weißt halt schon, dass er das bei anderen Vereinen schon mehr gemacht hat.
Julian aber Schuster auch nur bei Elversberg, muss man sagen. Also vorher hatte er jetzt ja auch, und der ist ja auch schon älter.
Ja, aber trotzdem mit den Mitteln, die er da hat, finde ich, ist das, also jeder hat gesagt, okay, nach dem Durchmarsch von dritter in zweite Liga, okay, jetzt geht's runter. Nee, jetzt geht's wirklich runter. Nee, jetzt ist irgendwann auch mal Schluss. Und die haben ja jedes Jahr gefühlt wieder mit 5 neuen Leihspielern, fast einen neuen Kader, hat das ja überhaupt keine Anlaufschwierigkeiten gebraucht. So, deshalb sage ich, wenn der jetzt noch, wie gesagt, Zeit hat, dann ist das für mich zu 100% einer auf nationalem Topniveau. Aber, wie gesagt, 3 Bundesligaspiele erst als Trainer. Deshalb ist es ganz klar jetzt noch in der Kategorie, dass er sich in der Bundesliga beweisen muss, weil es jetzt seine erste Station ist. Aber auf lange Sicht wird er da landen.
Ich nehme das sehr, sehr gerne an, was du sagst. Auf jeden Fall. Also von mir aus kann es auch gerne so weitergehen. Und was in der Richtung auf jeden Fall nochmal ein Pluspunkt ist, auch die Weiterentwicklung von jungen Spielern. Ne, in Elversberg war das ein Woltemade, da war das ein Aslani, da war das ein Damar. Jetzt in Bremen sieht man auch schon wieder, er versucht sie einzubinden. Das ist ihm wirklich ein Anliegen. Und auch das, wir kommen ja gleich auch noch zu Ole Werner, auch das ist halt immer so ein Punkt, der ja auch einen Trainer auszeichnet, dass du nicht nur in einer Saison erfolgreich bist, sondern dass du auch langfristig dem Verein wieder dann ja eine Perspektive bietest. Und das machst du eben, indem du junge Spieler ausbildest und dann eben entweder dadurch finanzielle Mittel einnimmst, also Geld im Sommer einnimmst, oder eben dann die Spieler dann noch in den nächsten Jahren auch noch hast.
Sehr gute Ergänzung, dem ist nichts hinzuzufügen. Wir gehen zu einem vermeintlich unerfahrenen Trainer. Es ist nämlich erst seine zweite Profistation als Trainer. Die Rede ist von Paul Simonis, neuer Wolfsburg-Trainer. Vorher war er bei den Go Ahead Eagles und davor als Co-Trainer bei Herrenveen. 41 Spieler hat er bei den Go Ahead Eagles geleitet, Punkteschnitt 1,63. Jetzt sage ich, es ist ein ordentlicher bis guter Saisonstart für Wolfsburg. Aber auch da klassisch, der muss sich erstmal noch definitiv in der Bundesliga beweisen.
Ja, also er ist auf jeden Fall jetzt schon der Trainer mit dem coolsten Spitznamen. Gauda Guardiola finde ich sehr schön.
Das ist sehr wild.
Ja, ich hab ihn auch bei, muss ich noch beweisen, das denke ich mal auch ein No-Brainer. Er hat immerhin bei den Go Ahead Eagles ja auch den Pokal geholt und deswegen sind die jetzt in der Europa League dabei. Das ist immerhin schon mal eine Leistung, die man nicht verstecken muss. Bis jetzt waren die Auftritte, finde ich, bei Wolfsburg relativ schwankend. Auf der einen Seite, also wenn du keine Gegentore in den letzten Minuten kriegst, dann gewinnst du gegen Köln, dann gewinnst du gegen Mainz und dann hast du jetzt 9 Punkte aus 3 Spielen und bist ganz oben dabei. Mhm. Auf der anderen Seite waren es jetzt mit Heidenheim, Köln, Mainz auch noch nicht die allerschwersten Gegner. Jetzt kommen mit Dortmund und Leipzig die dritten Brocken. So, und man muss auch sagen, gerade so gegen Mainz war man jetzt auch nicht unbedingt die bessere Mannschaft. So, also das war dann schon auch einigermaßen glücklich. Deswegen, es deutet aktuell so ein bisschen auf so eine typische Wolfsburg-Saison hin, finde ich, dass die so im oberen Mittelfeld da irgendwie mit rumschwimmen. Und das ist halt auch das, was der Kader irgendwie so hergibt. Deswegen ist es für mich gerade so ein bisschen, der Trainer ist irgendwie so ein bisschen nichtssagend. Er macht nicht viel falsch, aber ich sehe jetzt auch noch nicht, dass er Wolfsburg ganz nach oben bringt. Wie gesagt, wenn wir das in 2-3 Monaten nochmal machen sollten, dann könnte man vielleicht mehr sagen. Aktuell muss er sich noch zeigen.
Wenn wir bei Horst Steffen in die Glaskugel geschaut haben und gesagt haben, der wird ein Trainer auf nationalem Top-Niveau, wäre das für mich klassisch. In 2-3 Monaten reden wir hier von Durchschnitt.
Ja, kann gut sein. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Also das ist ein Trainer, der für mich noch so ein bisschen unscheinbar daherkommt aktuell.
Einer, der schon sehr häufig auf dem Schleudersitz saß, ist Christian Ilzer. Ich glaube, wenn wir die Folge in der letzten Saison aufgenommen hätten, dann wäre er ganz, ganz klar in der Kategorie kurz vorm Rauswurf beziehungsweise würde ich rausschmeißen gewesen. Jetzt hat sich das Blatt aber gewendet, finde ich. Also die TSG hat sich stabilisiert. Sie haben sehr, sehr gute Neuzugänge. Und auch der Trainer scheint jetzt eine Spielidee und ein System entwickelt zu haben, was funktioniert. Also da merkt man halt, Fußballgeschäft ist halt schnelllebig. Das kann halt in 3-4 Wochen aber auch wieder genau in die andere Richtung gehen. Und wir sagen wieder, den würde ich jetzt wieder rausschmeißen. Für mich persönlich habe ich in der Prediction auch gesagt, Hoffenheim wird für mich die Überraschung der Saison im positiven Sinne. Bis jetzt bin ich da mit dem Take noch ganz zufrieden und bin da guter Dinge. Jetzt sage ich, ist für mich nach aktuellem Stand ein klassischer Durchschnitt, weil er sich gefangen hat. Er ist weit weg vom nationalen Top-Niveau, aber er ist jetzt auch gerade, finde ich, wieder weit weg von, dass er vorm Rauswurf steht, beziehungsweise sich noch beweisen muss. Vielleicht kann man sagen, er muss sich noch beweisen, aber ich packe ihn jetzt in Durchschnitt.
Bei mir ist er auch bei Durchschnitt. Und das ist wieder so ein Trainertyp, der so ein bisschen mir diese Sebastian Hoeneß-Vibes gibt, weil er will halt vieles spielerisch lösen. Und das gefällt mir immer ganz gut. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man an ihm festgehalten hat, weil man damit letztes Jahr eben im Abstiegskampf gelandet ist, aber irgendwie schon dieses Potenzial von ihm als Trainer sieht. Und das ist eben kein Trainer, bei dem du das Gefühl hast, okay, der hat keine Idee, sondern nur die Idee klappt noch nicht. Und dann jetzt hat man im Sommer viel umgebaut, viele neue Spieler dazu. Und mit diesen Spielern scheint diese Idee jetzt zu klappen. Also bis auf das Spiel gegen Frankfurt, wo sie wirklich verdient verloren haben, war es echt stark bis jetzt. Also sowohl gegen Leverkusen, da war man die bessere Mannschaft, als dann jetzt auch gerade gegen Union, 4 Tore, echt erfrischender Offensivfußball. Und das gibt mir wirklich Hoffnung aus Hoffenheim-Sicht. Ich habe sie auch als Überraschung der Saison, dass das eine deutlich bessere Saison als die letzte wird. Was halt eben das große Thema letztes Jahr schon war mit 68 Gegentoren ist die Defensive. Mhm. Das ist halt auch dann jetzt in diesem Jahr wieder das große Thema. Also es sind auch jetzt ja schon 6 Gegentore dann gewesen in 3 Spielen. Da wird, denke ich mal, dann das Hauptaugenmerk drauf liegen. Wenn sie das in den Griff bekommen, dann kann das eine richtig starke Saison werden. Wenn nicht, dann muss sich auch Ilse dann vielleicht im Laufe der Saison nochmal warm anziehen. Aber ich fand es übrigens auch gut von Hoffenheim, dass sie an ihm festgehalten haben, weil das halt eben zeigt, dass sie, also Andreas Schicker hat ja mit dem Trainer auch schon bei Sturm Graz zusammengearbeitet. Das heißt einfach, dass der weiß, was sein Plan ist und dass er darauf vertraut, dass er auch noch funktionieren wird. Und das finde ich eigentlich grundsätzlich gesehen schon mal was ganz Gutes.
Das muss man eh sagen, nochmal kurz off-topic generell. Also aktuell Trainer im Fußball zu sein, ja, es kann viel Spaß machen und geil sein, aber du bist ja auch teilweise die ärmste Sau, weil du weißt, du bist die erste Person, dessen Kopf rollt, wenn halt irgendwas mal nicht funktioniert. Und das geht ja teilweise heutzutage so unfassbar schnell. Wie gesagt, Erik ten Hag, 2 Spiele. Also das ist teilweise, muss man sich da wirklich meiner Meinung nach an den Kopf fassen und sagen, man muss doch mal ein bisschen auch dem Prozess vertrauen. Aber manchmal ist es ja auch gut, sich dann schon so früh zu trennen. Manchmal bringt es aber auch einfach wirklich absolut gar nichts, das zu machen. Also es ist immer ein schwieriges Unterfangen, weil es gibt pauschal kein richtig und falsch. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was du zu dem nächsten Trainer sagst. Den kennst du ja auch als Bremen-Fan sehr gut. Und zwar geht es um Ole Werner.
Ja, ich habe lange überlegt. Für mich war er auch so zwischen nationales Top-Niveau und Durchschnitt. Aber ich muss letztendlich, erstmal muss ich da auch wieder sagen, auch wieder meine Brille abnehmen. Und zwar in dem Fall jetzt so ein bisschen so die negative Brille. Weil der Wechsel zu Leipzig hat halt als Werder-Fan schon wehgetan. Und den habe ich ihm auch immer noch nicht so wirklich verziehen. Trotzdem ist es jetzt halt so, wenn du mich das im Mai gefragt hättest, hätte ich gesagt, also wäre ich komplett ins Schwärmen geraten. So. Und das muss ich schon auch sagen, er hat halt einfach in seiner Trainerkarriere bis jetzt nicht viel falsch gemacht. Außer halt eben diesen Punkt, dass er die jungen Spieler nicht so gut entwickeln kann. Aber in Bremen hat er aus dem vorhandenen Spielerpotenzial halt eigentlich komplett Jahr für Jahr das Maximum rausgeholt. Also erst aus der zweiten Liga in die Bundesliga geführt, dann 13., 9., 8., es wurde jedes Jahr besser. So, ohne dass halt auch groß investiert wurde in Bremen. So, und jetzt hat er den Schritt zu Leipzig geschafft. Und das ist für mich eigentlich ein Zeichen dafür, dass er einer der besten Trainer in Deutschland ist, weil sonst wirst du von Leipzig auch nicht angefragt. So, und auch wenn der Start da jetzt mit dem 0-6 in München erstmal hart war, aber ich traue ihm schon halt einfach zu, dass er das schafft, das vorhandene Spielerpotenzial dann eben auch so auf den Platz zu bringen, dass sie eine richtig gute Saison spielen werden, gerade ohne Doppelbelastung. Und deswegen habe ich mich letztendlich für nationales Top-Niveau entschieden.
Ich glaube, ich habe es ein bisschen anders. Also bei mir ist er im Durchschnitt. Aus dem Grund, den du schon angesprochen hast, Leipzig ist halt ein Verein, der viel auf die Entwicklung von Spielern setzt. Gerade auf junge Spieler. Und das ist bei mir irgendwie so der Punkt. Ole Werner und junge Spieler passt für mich irgendwie überhaupt nicht. Deshalb, ich glaube, ich habe es mehr so bewertet, wie gerade das Verhältnis ist zwischen Leipzig und Werner, ob das passt, und hab das mehr als Durchschnitt genommen, als vielleicht eigentlich die eigentliche Leistung quasi, die Ole Werner jetzt zuletzt schon gezeigt hat in der Bundesliga. Da kann man vielleicht ein bisschen höher gehen.
Den Punkt verstehe ich, weil Leipzig ja eigentlich halt einen anderen Trainertypen als Ole Werner braucht, so gesehen. Genau. Aber dann passt ja eher der Fit nicht. Aber dass Ole Werner einer der besten Trainer der Bundesliga ist, darauf wollte ich hinaus. Also so, also wenn ich die 18 Trainer sortieren müsste, wäre Ole Werner auf jeden Fall in meiner Top 6 der Bundesliga. So, das würde ich sagen.
Ja, knapp. Ich würde jetzt nicht komplett widersprechen und sagen, das ist ein Quatsch-Take, aber ich würde auch nicht direkt unterschreiben. Einer, der für mich zu den Top 6 gehört, ist Dino Topmöller. Der wurde zu Beginn seiner Amtszeit in Frankfurt, glaube ich, noch sehr kritisch gesehen. Gab auch zwischenzeitlich eine Phase, wo es auch kritisch war, würde ich behaupten. Aber die sind jetzt, glaube ich, alle verstummt. Frankfurt hat dann in die Champions League geführt, obwohl, muss man sagen, man mit Marmoush im Winter den besten Spieler verloren hat und generell jetzt zum Beispiel wieder im Sommer Ekitike verloren hat. Er arbeitet super Leistung in Kombination mit Krösche. Also ich glaube, das Duo passt wie die Faust aufs Auge. Die stimmen sich perfekt ab, welche Spieler der Trainer will und wer zum Team passt. Und dementsprechend für mich ganz klar nationales Topniveau hinter Hoeneß, aber schon nah dran.
Ja, ich bin auch so weit, dass ich sage, nationales Topniveau, und ich hatte ihn fast in Weltklasse, aber eben nach meiner Weltklasse-Definition, weil ich eben glaube, bei Frankfurt jetzt so gute Arbeit zu leisten, das wird auch bei den Trainerscouts der internationalen Topclubs nicht unentdeckt geblieben sein. Also ich muss auch sagen, ich war lange Zeit überhaupt kein Fan von seiner Arbeit, gerade der Start in Frankfurt war schon ziemlich hart, aber mittlerweile kann man ihm da eigentlich kaum noch irgendwie was vorwerfen. Also mit dem, klar, er kriegt auch immer wieder gute Spieler, große Talente von Krösche auch quasi vor die Nase gesetzt, aber eben die dann auch so zu entwickeln, wie er das gemacht hat, innerhalb dieses Systems, ist dann eben auch einfach seine Leistung. Und diesen Tempo-Fußball, den Frankfurt spielt, gerade offensiv, das ist schon einfach brutal hart, das zu verteidigen. Und ja, das ist halt einfach sein Verdienst. Und dementsprechend ist Topmöller für mich auch nationales Topniveau. Ich habe aber noch neben Hoeneß noch einen weiteren Trainer über ihm, und der kommt noch.
Okay, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Ich habe keinen Trainer im Bereich Weltklasse gepackt, habe aber auch noch welche jetzt im nationalen Top-Niveau. Einer, der da vielleicht demnächst hinkommen könnte, über den sprechen wir jetzt, und zwar Lukas Kwasniok. da muss ich jetzt mal im negativen Sinne über meine Takes sprechen. Den habe ich nämlich in unserer Prediction auf YouTube als erste Trainerentlassung gepickt. Ich sag mal so, wenn die Nachspielzeit in Regensburg nicht wäre, dann hätte das vielleicht auch in andere Richtung gehen können. Jetzt muss man sagen, da völliger Schwachsinn, der sitzt fest im Sattel. Was für ein furioser Start mit dem FC, muss man einfach sagen. Ich glaube nicht, dass das auf lange Sicht ein Trainer wird, der einfach nur Durchschnitt ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür hat er bei Paderborn, finde ich, sehr gute Arbeit geleistet. Aber er ist natürlich noch nicht auf nationalem Top-Niveau, keine Frage. Der FC ist jetzt seine erste Station in der Bundesliga, da muss er sich erstmal beweisen. Dementsprechend ist er da für mich ganz klar in der Kategorie.
Bei mir ist er ganz klar im Durchschnitt, was ja irgendwie zwar eigentlich bei uns über muss ich beweisen ist, aber eigentlich irgendwie schlechter ist als muss ich beweisen, weil muss ich beweisen heißt immer noch, er kann auch noch alles andere werden. Ja. Im Durchschnitt ist schon so, ja, der ist da jetzt und besser wird's nicht mehr. Ich weiß nicht, ich weiß, viele Köln-Fans werden jetzt mit dem Kopf schütteln, aber ich sehe irgendwie bei Kwasniok bald den kompletten Einbruch kommen. Also ich sehe irgendwie nicht, dass Kwasniok das durchziehen kann mit Köln in dieser Saison. Und ich finde auch jetzt klar, das Spiel gegen Freiburg war brutal gut. Aber ansonsten, ohne die Nachspielzeit, hast du ja auch schon gesagt, also nicht nur in Regensburg, ne, auch gegen Wolfsburg jetzt. Also das ist ja, du hast ohne Nachspielzeit, würden wir komplett anders über Kwasniok jetzt reden. Und ich bleib dabei, ich lasse mich jetzt nicht von 4 Spielen von meiner eigentlichen Meinung abbringen. Und meine eigentliche Meinung ist, dass Kwasniok gottlos überbewertet ist. Und dass ich den eigentlich jetzt schon im Sommer am liebsten gar nicht in der Bundesliga gesehen hätte. Und auch bei Köln dachte, boah, okay, die werden es schwer haben dieses Jahr. So, und ich bleib dabei. Auch, also vielleicht spielt Köln jetzt eine Mega-Saison und die bleiben einfach auf dieser Welle, auf der sie aktuell sind. Dann muss ich das so akzeptieren. Aber ich kann es mir irgendwie noch nicht vorstellen, dass Kwasniok mit Köln ja so weitermacht. Ich glaube irgendwie, dass, also auch da ist es wieder so dieses reine Emotionalitätsding, das zieht bei mir irgendwie wieder nicht mehr. Also ich kann mir nicht...
Aber ich finde, das ist es gar nicht mehr so, dieses reine Emotionalitätsding. Also ich finde, wenn du das jetzt angeguckt hast, was er bei Potter, wie Köln aufgestiegen ist, mit welchem Fußball und welchen Fußball Köln jetzt spielt als Aufsteiger in der ersten Liga, das ist Tag und Nacht Unterschied. Ich weiß nicht, wie sehr du die zweite Liga letzte Saison verfolgt hast, aber die haben also teilweise bodenlosen Fußball gespielt, rein Ergebnisfußball. Ja, man muss ihnen recht geben, weil sie sind aufgestiegen als Meister, alles gut. Aber ich finde, es ist jetzt mit Kwasniok viel, viel, viel erfrischender. Ich kann verstehen deine Argumentation, dass du sagst, ja, das ist vielleicht viel Schall und Rauch, was dabei rumkommt, aber ich glaube es aktuell noch nicht. Also ein bisschen im Hinterkopf habe ich es vielleicht auch, dass das passiert könnte, aber ich glaube, für mich ist es ein Durchschnitt mit, der kann vielleicht noch ein bisschen weiter hoch. Aber Stand jetzt muss er sich beweisen. Und ich würde sagen, der landet in den 2-3 Monaten, wenn wir da nochmal drüber sprechen sollten, ist er bei mir im durchschnittlichen Bereich. Ich habe ja schon einen Trainer von einem Verein gelobt, der, ja, ich will nicht sagen, verfeindet ist mit dem HSV, aber der jetzt nicht gut zu sprechen, auf den HSV nicht gut zu sprechen ist. Ich muss es auch noch weiter tun. Und zwar reden wir jetzt über Alexander Blessin vom FC St. Pauli. Mit Union Saint-Gilloire schon für Furore gesorgt. Dann mit St. Pauli jetzt letzte Saison mehr oder weniger souverän die Klasse gehalten. Ich würde sagen, mit der Art und Weise haben jetzt auch nicht so viele mitgerechnet. Und ich finde, das ist der Trainer, den ich vorhin angesprochen hatte, bezüglich Frank Schmidt mit Spielstil, Spielsystem weiterentwickeln. Das hat er, finde ich, gemacht. Letzte Saison ging es darum, die Defensive zu stabilisieren. Das hat man glorreich geschafft und gemeistert, keine Frage. Darunter hat aber die Offensive gelitten, zu 100%. Jetzt merkt man, die Vorbereitung, wie die genutzt wurde, St. Pauli ist spielerisch, haben die einen richtigen Schritt gemacht. Und das ist nicht mehr nur noch dieses St. Pauli, wir stellen uns hinten rein und wir kriegen keine Gegentore, sondern wir spielen mit und wir spielen gut mit. Das hat man in jedem Spiel bis jetzt gesehen, dass sie sich nicht mehr verstecken müssen, dass sie diese erste Bundesliga-Saison echt genutzt haben, um sich weiterzuentwickeln. Nicht nur als Mannschaft, sondern auch der Trainer. Und deshalb ist er für mich zum Beispiel über einem Frank Schmidt anzusiedeln, weil er auch mit Spielermaterial, was vielleicht jetzt, wo man jetzt sagt, die müssten jetzt eigentlich ja im unteren Drittel anzusiedeln sein in der Bundesliga, trotzdem aber guten Fußball spielen lassen kann. Deshalb ist er für mich im nationalen Top-Niveau angekommen.
Das würde ich eigentlich am liebsten einfach so unterschreiben und dann zum nächsten Trainer übergehen, weil genau so hätte ich das auch argumentiert. Also es ist genau das, was du gesagt hast. Die haben jetzt in diesen ersten Spielen wirklich halt auch spielerisch so überzeugt, dass ich wirklich, also ich, da muss ich mich auch jetzt schon auch dann bei allen St. Pauli-Fans auch im Büro entschuldigen, die, weil ich im Sommer die auch als Absteiger getippt habe und so. Also das ist wirklich Tag und Nacht, was die letztes Jahr gespielt haben und was die dieses Jahr spielen. Und das eben von einem Trainer, der letztes Jahr, wie du sagst, auf Defensive Wert gelegt hat. Das ist eine hohe Qualität, die man als Trainer hat, so flexibel in seinen Spielweisen zu sein. Und wenn man das schafft und dann auch noch erfolgreich ist, dann hat man wirklich, finde ich, nationale Klasse absolut verdient. Und deswegen gehe ich da komplett mit.
Dann lass uns schnell weitergehen. Zum BVB und zu Niko Kovac. Hat die Dortmunder nach seiner Übernahme noch in die Champions League geführt. Das war ja das Minimalziel. Man muss aber auch sagen, die BVB-Probleme der letzten Jahre, die scheint auch er nicht so wirklich lösen zu können. Es ist ein guter Trainer, ja. Aber ich tue mich halt irgendwie super schwer, ihn irgendwo einzuordnen. Oder weil es halt auch wahrscheinlich generell am Verein Borussia Dortmund liegt. Die sind teilweise Weltklasse, die sind teilweise nationalem Topniveau, die sind teilweise Durchschnitt und manchmal fragt man sich, was zum Teufel.
Und manchmal würde man die gerne rauswerfen.
So in die Richtung wahrscheinlich gefühlt. So, deshalb, ich habe geschrieben, hat er schon / noch nationales Topniveau?
Ja, ich glaube, noch muss man fragen. Das ist also, ja. Oder schon wieder. Aber gerade, also ja. Wir müssen halt auch beachten, bei Kovac ist ja nicht seine erste Station in der Bundesliga und
genau.
Gerade Wolfsburg war halt einfach ein absoluter Reinfall und das muss man mit in die Betrachtung einbeziehen. Und das war eben sehr schlecht. Und das muss jetzt in Dortmund, klar, also gerade der Endspurt der letzten Saison und auch Ansätze jetzt in der Saison, im Saisonbeginn, waren wieder wirklich gut. Aber auch gerade jetzt wieder, wir nehmen jetzt gerade einen Tag nach dem 4:4 gegen Juventus auf. So, das war halt sinnbildlich für das, was irgendwie unter Kovac oder gerade beim BVB dann eben einfach immer wieder passiert. Und auch das muss ich einen Trainer ankreiden, dass du deine Mannschaft dann in der 93. Minute nicht mehr mental oder ja, nicht mehr fit genug auf dem Platz hast, dass sie dann noch diese beiden Gegentore verhindern kann. Und deswegen habe ich Kovac ich habe mich auch super schwer getan dabei, aber ich habe ihn auch in Durchschnitt gepackt, weil nationales Top-Niveau sind für mich einfach, also da sind für mich bessere Trainer drin als Niko Kovac.
Ich hätte jetzt beides verstanden, wenn du jetzt argumentierst, für mich ist er im nationalen Top-Niveau oder für mich ist er ein durchschnittlicher Trainer, hätte ich beides akzeptiert. So, weil ich habe mich, wie gesagt, auch super schwer getan. Ich habe die Frage ja gestellt, hat er schon, beziehungsweise noch nationales Top-Niveau, da habe ich jetzt bei mir in den Notizen geschrieben, wahrscheinlich schon. Aber so richtig überzeugend klang ich dabei jetzt auch nicht wirklich. Also deshalb, ich kann sowohl Durchschnitt verstehen als auch nationales Top-Niveau. Das ist wäre jetzt wahrscheinlich wieder dieses, bei Frank Schmidt haben wir da sowas dazwischen, habe ich ihn dazwischen gerankt, aber eher im Durchschnitt, da würde ich jetzt sagen auch dazwischen, aber vielleicht eher mit der Tendenz Richtung nationales Top-Niveau. So, ja. Aber es ist schwer, ist auf jeden Fall schwer.
Man muss halt auch die Frage stellen, gerade bei Dortmund, wie viele Trainer würden denn mit Dortmund schlechter abschneiden? Also klar gab's so, gerade auch im letzten Jahr, Nuri Sahin hat es geschafft, aber das ist dann jetzt die Frage, was dann jetzt für Kovac der Maßstab ist, mit dem vorhandenen Kader halt auch. Also eigentlich musst du mit dem Kader ja in die Top 3 kommen oder wenigstens in die Top 4. So, und wenn er das nicht schafft, dann ist er nur Durchschnitt. Und aktuell sehe ich nicht unbedingt, dass sie es schaffen, wenn ich ehrlich bin.
Oh, okay, ja, ich glaube schon, dass sie es schaffen. Deshalb, aber da unterscheiden wir uns dann vielleicht ein bisschen. Deshalb ist er bei mir noch im nationalen Top-Niveau und bei dir noch im Durchschnitt. Aber auch da könnt ihr natürlich gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und wir gehen zu den letzten beiden Trainern. Der eine ist ganz frisch im Amt, der andere ist schon ein bisschen länger. Also für Bundesliga-Verhältnisse, aktuelle Bundesliga-Verhältnisse schon ein bisschen länger. Wir reden zuerst über Kasper Hjulmand, seit etwas mehr als einer Woche im Amt bei der Werkself. Auftaktspiel gegen Frankfurt direkt gewonnen, war 4 Jahre Trainer der dänischen Nationalmannschaft, hat da schon, finde ich, gute Leistungen vollbracht. Was ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm hatte, der FSV Mainz 05 startete die Saison 2014-15 mit Hjulmand als Trainer. Das hatte ich wirklich gar nicht mehr auf dem Schirm. Im Februar 2015 war dann Schluss. 1,04 Punkte pro Spiel in 24 Spielen. Muss man aber auch sagen, das waren natürlich ganz andere Vorzeichen als jetzt bei seiner Station in Leverkusen. Das wird für mich auf lange Sicht einer mit nationalem Topniveau werden. Aber aktuell ist er ganz klar in der Kategorie, dass er sich erstmal noch in der Bundesliga beweisen muss. Gerade aufgrund der Vorgeschichte, dass er halt in Mainz quasi erstmal eigentlich gescheitert ist.
Ja,
das aber auch schon 10 Jahre her ist.
Ich wollte gerade sagen, genau, da liegt halt schon so viel Zeit dazwischen, dass ich auch glaube, dass er sich weiterentwickelt hat in der Zeit. Und ich habe ihn auch bei muss ich beweisen und gehe aber genauso wie du auch damit, dass ich glaube, dass er früher oder später in der nationalen Klasse sein wird. Was ich bei ihm am interessantesten finde, ist, dass er zuletzt Ewigkeiten in der Nationalmannschaft trainiert hat und das ja nochmal was komplett anderes ist als eine Vereinsmannschaft. So, da kriegst du halt deine Spieler vorgesetzt, die sich halt größtenteils beim Verein entwickeln und du kriegst quasi fertige Spieler hin und musst daraus halt eben ein System formen. Das hat er bei denen immer geschafft. Also WM-Achtelfinale, EM-Halbfinale, EM-Achtelfinale, das für Dänemark-Verhältnisse schon echt okay. Gerade das EM-Halbfinale ist schon echt ein richtiger Erfolg. So, und das hat er da wirklich gut gemacht. Jetzt ist halt die Frage, wie wird er sich als Vereinstrainer machen nach so langer Zeit wieder? Das ist halt, deswegen ist er bei mir muss ich noch beweisen, weil das halt eben so ein großer Unterschied ist. Normalerweise ist er ja schon alt genug, dass man ihn auch ja, beurteilen könnte, ohne dass er jetzt bei Leverkusen erst noch was zeigen muss. Aber dadurch, dass es halt eben eine Nationalmannschaft war und keine Vereinsmannschaft, glaube ich, muss man ihm erstmal noch ein bisschen Zeit geben. Gerade auch, weil dieser Kader, ja, da haben wir auch vor 2 Wochen schon extrem lange drüber gesprochen, dass sich dieser Kader an sich halt einfach so großartig gewandelt hat, dass man erstmal gucken muss, wie schafft er denn damit jetzt in der kurzen Zeit überhaupt ein Spielsystem zu etablieren. Das wird halt die große Frage sein und da muss man ihm auf jeden Fall die Zeit geben.
Dann lass uns zum Abschluss nochmal über Vincent Kompany sprechen. Der ist jetzt in seine 2. Saison als Bayern-Trainer gegangen. In der 1. hat er die Meisterschaft geholt, aber das muss man auch sagen, das muss er ja auch als Bayern-Trainer. Nach Anderlecht und Burnley die 3. Profistation als Trainer. Aktuell ein Punkteschnitt von 2,26, zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest. Und damit ist er genauso gut, / schlecht, wie Niko Kovac beim FC Bayern, wo man eigentlich sagt, der ist da gescheitert, mehr oder weniger. Und schlechter als Flick, Nagelsmann und Ancelotti. Weltklasse ist auf keinen Fall. Und jetzt habe ich mir hier die Frage aufgeschrieben mit der Antwort oder der nächsten Frage. Wir sprechen hier wahrscheinlich von nationalem Top-Niveau oder sind wir hart und sagen Durchschnitt, weil er halt das erreicht hat, was man in Bayern eben erreichen muss?
Okay, guck mal, und jetzt haben wir nochmal zum Abschluss einen richtig schönen Fall. Weil für mich ist Vincent Kompany der 2. Weltklasse-Trainer der Bundesliga. Ich weiß, du wirst da nicht mitgehen. Also, hast du ja gerade schon gesagt, für mich schon. Also ja, er hat in der 1. Saison nur einen Titel geholt, aber man muss halt dazu auch einfach sagen, Pokal und auch Champions League sind halt einfach, also Champions League ist extrem schwer, das zu gewinnen. Das haben auch ganz andere Trainer bei Bayern nicht geschafft. Und Pokal ist halt eben, wenn du einen schlechten Tag hast, dann bist du da halt direkt raus und dann sieht's halt blöd aus. Ich finde trotzdem, dass man bei Bayern, gerade halt im Vergleich zu den Tuchel-Bayern, eine extreme Weiterentwicklung gesehen hat im letzten Jahr. Und eben auch in dieser Saison nochmal eine Weiterentwicklung. Also so das 6:0 gegen Leipzig war sowas von, also so eine Machtdemonstration. Auch die 1. Halbzeit gegen Hamburg. Danach haben sie ja wirklich dann einen Gang rausgenommen oder 2 Gänge rausgenommen. So, das ist halt wirklich wieder das Bayern, wo du wirklich Angst hast, da hinzufahren und 5 Dinger zu kassieren. Also auch, es lag jetzt ja nicht mal nur daran, dass es der HSV war, aber vor dem Spiel am Samstag, da hätte ich mein Haus und Hof verwettet, dass der HSV da nichts holt. Und das hattest du bei Bayern sonst, also gerade unter Tuchel, halt nicht. Da hast du immer das Gefühl gehabt, die könnten jedes Spiel ausrutschen. Bei Kompany habe ich das nicht mehr. Und wenn du mit, auch, also klar, natürlich musst du das mit dem Kader auch in gewisser Weise schaffen, Meister zu werden. Und du musst auch das schaffen, mit dem Kader einigermaßen dominant zu sein in der Bundesliga. Aber ich finde trotzdem, dass Kompany bis jetzt sich bei Bayern wirklich bewiesen hat und halt auch auf einem Niveau, dass ich sage, das ist absolute Weltklasse. Und ich könnte mir den bei jedem anderen Verein der Welt vorstellen aktuell.
Wir haben es eben gerade gesagt, bei Dortmund mit Kovac, was ist denn der Maßstab? Ist Nuri Sahin der Maßstab? Und jetzt bei Kompany würde ich halt das Gegenargument bringen, ist Thomas Tuchel der Maßstab?
Ja, das ist eine tatsächlich sehr gute Frage, wo ich jetzt auch ein bisschen ins Schwimmen gerate. Aber Thomas Tuchel ist für mich nochmal eine andere Liga als Nuri Sahin. Und er hat ja auch von Thomas Tuchel dann halt in einem gewissen Chaos übernommen. Also und in München mit diesen ganzen Nebengeräuschen, Eberl, Hoeneß, der da auf Pressekonferenzen oder im Doppelpass irgendwas erzählt, das sind halt auch Sachen, mit denen du als Trainer umgehen musst und auch in dieser Außendarstellung, worüber wir ja bei Tuchel extrem viel geredet haben, wie präsentiert er sich auch in Interviews, da war er ja sehr, sehr dünnhäutig und hat häufig auch abseits des Platzes noch für Stress gesorgt. So, ich finde auch das moderiert Kompany einfach richtig steady und souverän weg. Und du hast noch keinen einzigen, in Anführungsstrichen, Skandal von Kompany mitbekommen. Mhm. Und das, finde ich, ist zum Beispiel auch ein Punkt, den man ihm da absolut ankreiden muss, dass er sich da sehr gut angepasst hat an das, was man halt eben als Bayern-Trainer auch in schwierigen Zeiten halt mal haben muss.
Was das betrifft, da gehe ich mit. Also auf jeden Fall. Er lässt so diese Unruhe quasi, die drumherum ist, die lässt er vielleicht nicht so auf die Mannschaft einwirken und auf sich, wie das bei einem Thomas Tuchel war. Da gehe ich mit, das gebe ich dir. Aber es ist, für mich holt er, also ja, es ist auch wieder scheiße, nach München zu fahren, weil du das Gefühl hast, du kriegst jetzt hier 7-8, wenn es schlecht läuft. Aber ich finde, aber muss man auch sagen, die Mannschaft generell wirkt jetzt nochmal wieder viel, also er hat an sich ja jetzt nur ein paar kleine Stellschrauben gedreht. Also jetzt nicht alles auf links gedreht, weißt du? Das kann natürlich auch für einen guten Trainer sprechen, dass man gar nicht so viel eigentlich ändern muss. Aber ich finde, für Weltklasse, da habe ich mich ja ganz am Anfang schon schwer mitgetan, würde ich mich auch damit deutlich schwerer tun. So ein Xabi Alonso, würde ich sagen, der war Weltklasse. Was der dann da rausgeholt hat aus Leverkusen, der hat fast einen internationalen Titel geholt. Da sage ich, ja, beim Pokalspiel kann auch mal passieren, dass du da einen schlechten Tag hast. Und mit der roten Karte für Neuer im Pokal so, das gebe ich dir auch, aber nichtsdestotrotz sage ich, ein Weltklasse-Trainer ist man dann, wenn man dann halt auch einfach Titel holt. Und auch wenn es nicht so ist, dass du du hast es ja gesagt, in der Champions League ist es schwierig, im Pokal kann es mal schnell passieren, dass du rausfliegst. Aber wenn du ein Weltklasse-Trainer bist, dann wird das halt nicht passieren, dass du halt mal so einen Tag erwischt, dass du in den Pokal mal schnell rausfliegst und dann kommst du in der Champions League trotz der harten Gegner weiter. Und man muss sagen, in der Champions League war Bayern, das muss man leider hart sagen, meilenweit davon entfernt, sie zu gewinnen.
Ja, ich verstehe den Punkt mit dem Weltklasse, das ist halt eben Definitionssache, weil wir die Kategorie so benannt haben. Da kann ich auch verstehen, dass man sagt, er ist vielleicht noch nicht unbedingt Weltklasse, aber jetzt, dann hätte ich mal eine andere Frage an dich, weil ich habe ja schon gesagt, für mich Sebastian Hoeneß ist der beste Trainer der Liga, da bist du ja, glaube ich, sogar mitgegangen.
Ja.
Würdest du denn aber sagen, Kompany ist der zweitbeste Trainer der Liga oder hast du da sogar auch noch einen von deiner internationalen Klasse, so sei das ein Blessin oder ein Topmüller, bei denen du sagen würdest, die stehen in der Rangliste der besten Trainer aktuell noch vor Kompany? Weil das ist für mich auf jeden Fall so, dass Kompany bei mir die klare Nummer zwei ist und dahinter kommt auch erstmal eine kleine Lücke.
Ich würde nicht sagen, dass er die klare Nummer zwei ist. Ich finde, du hast die Namen schon genannt. Topmöller, Blessin und Kompany würde ich alle so grob auf eine Stufe packen. Aus unterschiedlichster Sichtweise oder aus unterschiedlichster Herangehensweise. Weil du kannst ja die Mannschaften generell ganz schwer vergleichen, von denen die jeweiligen Personen gerade Trainer sind. Deshalb tue ich mich da schwer zu sagen, Kompany ist nur, weil er beim besten Verein spielt quasi oder besten Verein Trainer ist, auch klar Nummer zwei. Sondern ich würde da sagen, Topmöller, Blessin und Kompany sind für mich alle auf einem Level. Also da würde ich jetzt nicht klar sagen, dass einer deutlich besser ist oder über dem steht als der andere.
Aber glaubst du, ein Alexander Blessin hätte bei Bayern letztes Jahr so eine Saison geschafft und auch jetzt auch so einen Saisonstart? Da tue ich mich irgendwie schwer mit. Also es ist schwierig vorzustellen, dass Blessin in München ist, aber ich habe schon noch das Gefühl, dass Kompany einfach so auch durch seine Spielerkarriere auch, dass er natürlich auch da schon viel mehr Erfahrung mitbringt und Blessin eher natürlich als deutscher Trainer irgendwie so ein bisschen diesen unbekannteren Vibe halt mitbringt. So, also ich habe halt so das Gefühl, in München musst du halt eben auch schon so dieses Weltstar, diese Weltstar-Aura als Trainer auch mitbringen.
Natürlich, ich weiß, was du meinst, nur wissen wir nie, ob wie so ein Trainertyp Blessin vom Standing her mit quasi gar keinem Standing, wenn der bei Bayern wäre, das wissen wir nicht, weil das gefühlt nie passieren wird. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass Blessin es bei Bayern auch gut gemacht hätte.
Das glaube ich auch, okay. Ja. Aber also ich finde, genau, wir können das ja so festhalten, für mich ist Kompany die klare Nummer zwei. Wir einigen uns immerhin darauf, dass Hoeneß der beste Trainer der Liga ist.
Ja.
Und dann, genau, die Plätze 3 bis 18 haben wir dann durchaus relativ unterschiedlich besetzt.
Genau, da könnt ihr natürlich auch gerne mal gleich an der Umfrage teilnehmen. Da haben wir nämlich gefragt, wer eurer Meinung nach der beste Bundesliga-Trainer ist aktuell. Mal gucken, ob ihr auch mit uns mitgeht und sagt, es ist Sebastian Hoeneß oder Kompany oder doch jemand ganz anderes, weil ihr Heidenheim-Fan seid, dass es Frank Schmidt ist. Ist ja alles legitim und möglich. Freuen wir uns natürlich, wenn ihr daran teilnehmt. Ansonsten würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast mit 5 Sternen bewertet, wenn er euch gefallen hat. Und wir verabschieden uns jetzt für diese Woche und freuen uns dann, wenn wir euch nächste Woche wieder als Zuhörer oder Zuhörerin mit am Start haben. Macht's gut. Ciao, ciao.